Hallo und herzlich willkommen zur 131. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Wir befinden uns im Jahr 1933 und diese Folge dreht sich um einen ausgezeichneten Roman, der vielleicht ein wenig im Schatten seines Nachfolgers steht, nämlich von Mord im Orient Express. Aber dazu kommen wir später. Heute geht es um Lord Edgware Dies, der deutsche Titel 13 bei Tisch. Wir erleben ein Wiedersehen mit Hercule Poirot und Captain Hastings, begegnen einem Mordopfer, das niemand betrauert, ich glaube zu Recht niemand betrauert, einigen interessanten Frauengestalten und ausnahmsweise auch der einen oder anderen interessanten Männergestalt und vor allem einem brillanten Mordplan. Lord Edgware Dies war eines der ersten Werke von Agatha Christie, das ich nach längerer Pause wiederentdeckt habe. Als Jugendlicher habe ich die Kriminalromane von Agatha Christie gelesen, gerne gelesen, die meine Eltern besessen haben oder die ich in der Bibliothek finden konnte. Allerdings waren das die stark gekürzten und nicht immer optimal übersetzten Romane, die eben in den 60ern und 70ern in Deutschland veröffentlicht wurden. Aus diesem Grund stand Agatha Christie bei mir auf der Leseliste nie ganz oben. Ich fand zum Beispiel Dorothy L. Sayers viel besser, die Autorin, die Kriminalgeschichten um Lord Peter Wimsey schrieb, und diese Kriminalgeschichten und Romane, die erfuhren in den 80ern eine tolle Neuübersetzung. In meinem Studium dann, das war dann in den 90ern, entdeckte ich Agatha Christie neu, und zwar in englischer Sprache. Und eine wichtige Rolle spielte dabei die Hörspielfassung der BBC von Lord Edgware Dies mit John Moffat als einem ganz ausgezeichneten Poirot. Später las ich dann das dazugehörige Buch, also das, um das es heute geht, und ich merkte, wie viel besser es als die ohnehin schon tolle Hörspielfassung war. Denn im Hörspiel musste aus Zeitgründen etliches ausgelassen werden. Vor allem die Charakterzeichnung ist im Buch viel tiefer und berührender. Lord Edgware Dies ist ein Poirot, korrekter ein Poirot und Hastings. Eine Konstellation, die damals, 1933, langsam an ihr Ende kam, die aber, zumindest in diesem Roman, bestens funktionierte. Der belgische Meisterdetektiv und der britische Ex-Soldat, der mit seiner Frau eigentlich auf einer Farm in Südamerika wohnte, die beiden bewohnten gemeinsam in diesem Roman eine Wohnung in London. Warum das so ist, wird nicht gesagt. Warum Hastings so lange von zu Hause weg ist, wird ebenfalls nicht gesagt, und sowas oder interne Chronologie interessierten Agatha Christie eigentlich recht wenig. Und so gibt sie uns auch keine Hinweise, wo denn der Kammerdiener George hingekommen ist, der ja zwischenzeitlich im Dienste von Hercule Poirot stand. Wie gesagt, Hastings und Poirot bewohnen eine WG und sie agieren ein wenig mehr auf Augenhöhe als früher. Ich betone, ein wenig. Denn nach wie vor hält Poirot nicht viel von der Intelligenz seines Freundes, na, man könnte sagen, zu Recht. Nach wie vor ist Hastings ein unglaublich konservativer Knochen, voll drin in den alten Geschlechterstereotypen. Allzu gut aussehende Männer mit sanfter Stimme sind ihm irgendwie unheimlich. Er verliebt sich nicht mehr in jede gut aussehende Frau, die ihm über den Weg läuft, aber seine Empathie ist bei gut aussehenden Frauen doch deutlich ausgeprägter als bei anderen Menschen, wobei man zu seiner Ehrenrettung sagen muss, dass Hastings wirklich ein sehr empathischer Mensch ist mit einem großen Herz und der es einfach nicht sehen kann, wenn Menschen unglücklich sind. Nur bei schönen Frauen oder bei jungen Frauen kann er das noch viel weniger sehen. Hastings Vertrauen zu Poirot ist unerschütterlich, auch wenn er ab und zu auf dessen Alter anspielt und, naja, doch das eine oder andere Mal völlig im Dunkeln darüber tappt, was sein Freund denn nun schon wieder vorhat. Aber in mehreren Stellen wird dann gesagt, wird schon seine Richtigkeit halten. Ich mache einfach alles, was Poirot mir sagt, wird schon stimmen. Poirot dagegen hat immer noch seine vergifteten Komplimente parat. An einer Stelle lobt er Hastings dafür, dass er so normal, sprich durchschnittlich sei. Das sei für ihn ideal, denn auch der Kriminelle oder die Kriminelle habe bei seinen oder ihren Plänen den normalen Menschen im Blick. Und so könnte er, wenn er Hastings anschaute oder seine Meinung erführe, einen ganz guten Eindruck davon bekommen, was die kriminelle Person denn so vorhabe. Das ist ja, naja, bestenfalls ein halbes oder wie gesagt ein vergiftetes Kompliment. Und an einer Stelle sagt Poirot dann ganz unverblümt mit einem Seufzen, als der gute Gott, der gute Gott, wie Poirot das sagt, damals die Intelligenz verteilt habe, habe er Hastings wohl übersprungen. Aber Hastings ist inzwischen selbstbewusst genug, dass er mit einer guten Retourkutsche kommen kann oder sich einfach seinen Teil denkt. Und immer wieder zwischen den Zeilen merkt man, wie unglaublich gern die beiden sich haben. Und immer wieder entspinnen sich zwischen den beiden tiefe Gespräche über die Motivation von Kriminellen, über die Verlässlichkeit von Zeuginnen und die Ich-Bezogenheit einer Schauspielerin. Die beiden sind vertraut, Hastings ist selbstverständlich überall mit dabei, wo Poirot hingeht. Und neben allen anderen ist natürlich die transparente Borniertheit von Hastings ein wunderbares Stilmittel der Autorin, um uns auf falsche Fährten zu locken. Aber davon glaube ich mehr in der nächsten Folge. Poirot ist übrigens in diesem Roman ein wenig weniger arrogant als sonst und er ist auch zu Selbstironie fähig, wenn er sagt, er sei ja wirklich ein ganz besonderer Mensch und als Hastings ihn schon so ein bisschen resigniert anguckt, sagt Poirot, naja, er habe eben den schönsten Schnurrbart von London und da ließe er auch nichts dagegen sagen. Poirot geht an der einen oder anderen Stelle in diesem Roman sehr hart mit sich ins Gericht, hätte er den zweiten Mord verhindern können. Er ist sich seiner hohen Intelligenz bewusst und gibt sich damit aber auch selbst sehr wenig Spielraum für Fehler. Wenn Hastings oder Inspektor Chapp Offensichtliches übersehen, dann ist das entschuldbar und irgendwie normal, aber ein vergleichbarer Fehler wäre bei Poirot ebenso wenig denkbar wie verzeihlich. An einer Stelle gibt er einen interessanten Einblick in seine Ermittlungsmethode. »No, no, my friend. We are only considering possibilities.« It is like trying on the clothes. Does this fit? No, it wrinkles on the shoulder. This one? Yes, that it better is better, but not quite large enough. This other one is too small, so on and so on, until we reach the perfect fit. The truth. Nein, nein, mein Freund, wir bedenken nur Möglichkeiten. Es ist so wie Kleidung anzuprobieren. Passt dieses? Nein, das krümpelt sich an der Schulter. Das andere, ja, es ist besser, aber nicht groß genug. Das andere ist zu klein. So weiter und so weiter, bis wir die perfekte Passform erreichen. Die Wahrheit. Nun aber zurück zum Anfang oder besser noch davor. Agatha Christie beginnt den Roman 1931 auf Rhodos, wo sie einige Wochen Urlaub macht, bevor sie dann ihrem Mann Max nach Ninive folgt. Dort ist sie aktiv an seiner Ausgrabung beteiligt. Sie hat extra Zeichenunterricht genommen, um ihrem Mann bei der Dokumentation der Fundstücke behilflich zu sein. Da müssen Perspektive und Proportionen exakt stimmen. Max Mallowan arbeitet in Ninive für Dr. Campbell Thompson, der ebenfalls von seiner Frau begleitet wird. Die Mallowans und die Thompsons kommen bestens miteinander aus und Lord Edgware Dyce ist dann auch dem Ehepaar Thompson gewidmet. Der einzige Streitpunkt? Campbell Thompson ist ein unglaublicher Geizhals und er kann überhaupt nicht verstehen, warum Agatha, von ihrem eigenen Geld wohlgemerkt, auf dem Bazar für 10 Pfund einen soliden Tisch als Schreibuntersatz kauft, nicht nur um zu zeichnen, sondern auch um ihren Roman fertigzustellen. Campbell Thompson ist der Meinung, leere Orangenkisten hätten es doch auch getan und hätten nichts gekostet. Aber das sind dann kleine Streitigkeiten, die beigelegt werden, beziehungsweise Agatha Christie ist dann letztlich auch egal. Und im kreativen Überschwang wird ein Skelett, das sie finden, Lord Edgware getauft und das Buch findet in Ninive seinen Abschluss. Dieser Roman geht Agatha Christie leicht von der Hand und ihre Notizbücher verraten, dass der Plot eigentlich bis hinein in kleinste Feinheiten von Anfang an mehr oder weniger feststeht. Es ist nur der eine oder andere Name, der noch geändert wird. Und in diesen Notizbüchern finden sich auch interessante Details über ihren Workflow. Zum Beispiel Breakfast at 8, Meditation till 9, Violent hitting of the typewriter till 11:30, or the end of the chapter. Sometimes, if it is a lovely day, I cheat to make it a short one. Frühstück um 8, Meditation bis 9, gewalttätiges Eindreschen auf die Schreibmaschine bis 11:30 oder bis zum Ende des Kapitels. Manchmal, wenn es ein wunderbarer Tag ist, schummle ich, damit es ein kurzes Kapitel wird. Again, so steht es groß auf dem Cover der Erstausgabe. Und das ist eine völlig berechtigte Aussage. Nicht nur sind die 30er das Jahrzehnt von Hercule Poirot, sein Name ist inzwischen eine weltbekannte Marke. Er ist in diesem Roman von Anfang bis Ende dabei, anders als in manchen späteren Romanen, wo er gelegentlich erst in der Mitte des Romans wirklich in Erscheinung tritt. Und so ist auch der Klappentext voll auf ihn zugeschnitten. Supper at the Savoy. Hercule Poirot, the famous little detective, was enjoying a pleasant little supper party there as the guest of Lady Edgware, formerly Jane Wilkinson, a beautiful young American actress. During the conversation, Lady Edgware speaks of the desirability of getting rid of her husband, Lord Edgware, since he refuses to divorce her and she wants to marry the Duke of Merton. Monsieur Poirot jocularly replies that getting rid of husbands is not his speciality. Within 24 hours, however, Lord Edgware dies. This amazing story once more reveals Agatha Christie as the perfect teller of detective stories. It will be difficult indeed to lay down the book until one learns the true solution of the mystery. Supper im Savoy. Hercule Poirot, der berühmte kleine Detektiv, genießt dort als Gast von Lady Edgware, ehemals Jane Wilkinson, einer schönen jungen amerikanischen Schauspielerin, ein angenehmes kleines Abendessen. Zu Beginn der Konversation spricht Lady Edgware davon, dass sie ihren Mann Lord Edgware loswerden möchte, da er sich weigert, sich scheiden zu lassen, und sie möchte doch den Herzog von Merton heiraten. Monsieur Poirot antwortet scherzhaft, dass es sich nicht seine Spezialität sei, Ehemänner loszuwerden. Doch innerhalb von 24 Stunden stirbt Lord Edgware, Lord Edgware dies. Diese erstaunliche Geschichte zeigt einmal mehr, dass Agatha Christie die perfekte Erzählerin von Detektivgeschichten ist. Es wird in der Tat schwer sein, das Buch aus der Hand zu legen, bis man die wahre Lösung des Rätsels erfährt. Lord Edgware Dies hat nicht einen Hauptort, an dem es spielt, wie zum Beispiel Mord im Orient Express oder The Mysterious Affair at Styles, wo der Hauptort schon im Titel genannt wird. Natürlich spielt die Villa des Ermordeten in Regent Gate eine gewisse Rolle, aber ansonsten verteilt sich die Handlung über London und darüber hinaus. Anders als der Titel vermuten lässt, spielt der Roman auch weniger im Adelsmilieu, auch wenn ein Lord und ein Duke und die Mutter eines Dukes darin vorkommen. Entscheidender ist das Theater- und Filmmilieu. Vier der Hauptpersonen gehören dazu. Drei davon stammen aus Amerika. Auch das spielt eine Rolle und sei es nur als fiktives Gegenbild zu England. Wenn etwa Lady Edgware, Jane Wilkinson, resigniert anmerkt, dass es in Chicago leichter sei, als in England Ehemänner loszuwerden. Hier müsse man lästige, legale Wege gehen. Eine Einschätzung, die völlig unabhängig davon die Dienerin der Schauspielerin Carlotta Adams teilt. Agatha Christie, selbst zu einem Teil US-Amerikanerin, spielt lustvoll mit solchen Klischees, von denen sie weiß, dass es auch die Klischees ihrer Leserschaft sind. Der Roman beginnt im Theater. Nach der Aufführung der berühmten Solo-Schauspielerin und Imitatorin Carlotta Adams. Carlotta Adams ist einer realen Person nachempfunden, nämlich der damals unglaublich bekannten Imitatorin Ruth Draper, die mit ihren Solo-Stücken London erobert hatte. Und nicht nur London, sondern auch die Vereinigten Staaten und ganz Europa. Agatha Christie war von ihr unglaublich begeistert, wie sie in ihrer Autobiografie verrät, und sie lässt sie auch zunächst einmal in der Kurzgeschichte The Dead Harlequin unter anderem Namen auftreten. The Dead Harlequin ist ja eine Kurzgeschichte mit Harley Quinn und Mr. Satterthwaite. Interessanterweise imitiert Ruth Draper sowie Carlotta Adams auch bekannte Persönlichkeiten, darunter auch Agatha Christie, Auch das zeigt, dass Agatha Christie inzwischen schon so bekannt gewesen ist, dass sie auch von Solo-Schauspielerinnen wie Ruth Draper nicht nur imitiert wird, sondern es vorausgesetzt wird, dass das Publikum schon weiß, wer gemeint ist. Carlotta Adams im Roman spielt kleine Szenen und verkörpert täuschend echt alle Beteiligten und imitiert dann auch bekannte Persönlichkeiten, unter anderem die amerikanische Schauspielerin Jane Wilkinson. Die ist selbst im Publikum, ebenso wie Poirot und Hastings und etliche andere Personen, die später wichtig werden sollen. Jane Wilkinson ist eine von den Schauspielerinnen bei Agatha Christie mit ganz viel Sexappeal, einer gewaltigen Ich-Bezogenheit und vielleicht gerade deswegen dem einen oder anderen Problem im Leben. Das einzige Kriterium für Jane, das sie gelten lässt, ist ihr eigenes Glück und nicht irgendeine moralische Vorstellung. Ihr Filmkollege Brian Martin drückt das so aus, dass sie nicht wirklich unmoralisch sei, also sich sozusagen gegen eine Moral wendete, sondern sie sei amoralisch. Sie wisse nichts von irgendeiner Moral. Es sei für sie doch völlig klar, dass das Einzige, was in der Welt wichtig sei und worum die Welt sich drehte, das Glück von Jane Wilkinson sei. Carlotta Adams ist die bessere Schauspielerin, aber der Star ist Jane Wilkinson. Jane Wilkinson hat nun ein Problem und sie bittet Poirot, ihr dabei zu helfen. Sie muss ihren Ehemann loswerden. Sie sagt das ungeschützt und ziemlich aggressiv und konkretisiert erst auf Nachfrage, dass sie natürlich eine Scheidung meine. Sie wolle wieder heiraten, den sagenhaft reichen und gut aussehenden Duke of Merton, einen zurückgezogenen Mann, einen Pfeiler des Katholizismus, ein Dreamy Monk, ein träumerischer Mönch, wie sie das ausdrückt. Aber ihr Ehemann Lord Edgware verweigere die Scheidung. Lord Edgware wiederum scheint in der Tat ein unangenehmer Charakter mit sadistischen Neigungen zu sein, auf der Schwelle zum Wahnsinn, wie Poirot das ausdrückt. Er unterdrückt seine Tochter und seinen Neffen, es gibt also jede Menge Motive, ihn umzubringen, doch bei Jane Wilkinson scheint es tatsächlich auszureichen, dass er der Scheidung zustimmt. Obwohl, wenn Poirot ihr nicht hilft, dann sieht sie nur eine Lösung. I'll have to call a taxi and go round and bump him off myself. Ich werde ein Taxi rufen müssen und dorthin fahren und ihn selbst abservieren. Poirot verspricht ihr zu helfen, aber im Gespräch mit Lord Edgware stellt sich heraus, dass der schon längst einer Scheidung zugestimmt hat und das seiner Frau auch schon vor einem halben Jahr geschrieben habe. Sie hat diesen Brief nur offenbar nie bekommen. Nun scheint alles in Ordnung zu sein, Lady Edgware ist zufrieden, aber am nächsten Tag erhalten Poirot und Hastings Besuch von Inspektor Chapp. Lord Edgware ist am vergangenen Abend erstochen worden. Und es gibt zwei verlässliche Zeugen, dass die Schuldige seine Ehefrau war. Nur war Lady Edgware, Jane Wilkinson, gleichzeitig bei einem High-Society-Dinner, wofür es in den anderen 12 Dinnergästen und im Butler eine überwältigende Anzahl von Zeuginnen und Zeugen gibt. Also scheinbar ein Patt und der erste Mord wird nicht der einzige bleiben. Wieder einmal geschieht ein Mord in einer Familie, in der die Verwandtschaft zusammengehalten wird, nicht so sehr durch Blut und Abstammung, sondern von dem Geld, das nur einer kontrolliert, in diesem Fall Lord Edgware. Da ist Geraldine, die unglückliche Tochter aus erster Ehe. Die Andeutungen, die gemacht werden, sind schauderhaft. Ein willkürlicher, sadistischer Despot, der eine junge Frau, sie ist ja noch ein Teenager, unterdrückt, die von ihm abhängig ist. Und deshalb auch der Ausbruch kurz nach seinem Tod, als sie Poirot entgegenwirft, dass sie ihren Vater gehasst hat und froh ist, dass er tot ist. Geraldine ist ein Teenager, in seiner Seele schwer verletzt, und mich hat's besonders betroffen gemacht, so ein Nebensatz, in dem sie auf ihre Stiefmutter Jane Wilkinson eingeht und sagt, naja, die sei eigentlich ganz nett gewesen, und dann hinzufügt, sie habe sie nämlich nie beachtet. Also wenn eine junge Frau sagt, das ist schon positiv an einem Menschen, wenn der sie nicht beachtet, dann sagt das einiges darüber aus, über die Menschen, die sie beachten, und zwar in sehr unguter Weise. Dann ist da noch Ronald Marsh, das ist der Neffe und der nun aktuelle Lord Edgware. Vor 3 Jahren war er von seinem Onkel sozusagen aus dem Haus geworfen worden und hat seitdem eigentlich keinen Kontakt mehr, bis auf den Morgen oder Vormittag des Mordes, wo er ihn um Geld gebeten hat und natürlich abgewiesen wurde. Ronald Marsh tritt Hastings und Poirot gegenüber kalkuliert provokant auf. Zu welchem Zweck, das bleibt zunächst völlig offen. Aber die arrogante Maske fällt, als er erfährt, dass Carlotta Adams gestorben ist. Sie ist das zweite Mordopfer. Carlotta Adams, für die er eine echte Zuneigung entwickelt hatte, die man dem abgebrühten Zyniker gar nicht zugetraut hätte. Die Charakterisierung dieser Personen, also sowohl Geraldine als auch Ronald, ist sehr gut gelungen und sie hat mich berührt, weil da so viel Leid drin steckt. Leid durch Lord Edgware erzeugt und Verletzungen, die dazu führen, dass diese beiden jungen Personen irgendwie orientierungslos durchs Leben irren und es wird nicht ganz klar, ob das jemals wieder besser werden kann. Auf der anderen Seite sind Cousin und Cousine beide durch Lord Edgware beschädigt und sie sind deshalb auch so eine Art Schicksalsgemeinschaft. Die Brutalität dieses Settings ist nur angedeutet. Das macht es einfach, darüber hinwegzulesen. Aber wenn es auffällt, wirkt es nach. Es wirkt vor allem beim zweiten oder dritten Lesen, wenn die Frage nach dem Whodunit und wie der Mordplan ausgeführt und vertuscht und aufgedeckt wurde, wenn das irgendwie geklärt ist und dann fallen diese kleinen Bemerkungen auf, die wie Widerhaken sind und doch wirklich einen langen Nachhall erzeugen. Bei Agatha Christie gibt es noch viele dieser dysfunktionalen Familien und sie sind oft Brutstätten des Verbrechens. Vielleicht kann Agatha Christie so gut darüber schreiben, weil sie selbst in starken, positiven familiären Zusammenhängen gelebt hat. Das waren nie die konventionellen Kleinfamilien, wie wir sie heute vielleicht irgendwie vor Augen haben, sondern es waren auch manchmal ganz bunt zusammengewürfelte Ansammlungen von Personen, die verwandt waren oder auch nicht, die aber tatsächlich durch Zuneigung zusammengehörten und die dann auch Krisen halfen zu überstehen, zum Beispiel nach ihrer Scheidung oder auch dann, als ihr Bruder Monty plötzlich völlig aus dem Tritt geriet und die Familie oder wer dazugehörte, das lösen musste. Und später hatte Agatha Christie eine Familie, zu der selbstverständlich nicht nur Verwandte gehörten, sondern auch Freunde, ihr Verleger, ihr Agent und andere, die sie selbstverständlich in die Familiensituation in Greenway oder einem anderen ihrer Häuser mit hineinnahm. In diesem Roman treten mehrere Personen jüdischen Glaubens auf und weil das ein gewisser Triggerpunkt ist, gehe ich da mal wieder näher darauf ein. Aus heutiger Sicht ist tatsächlich die Art, wie die Personen geschildert werden und wie über sie gesprochen wird, zumindest gelegentlich, durchaus ein Stolperstein. Da ist zunächst die schon irgendwie unerträgliche Stelle, an der Ronald Marsh, wie gesagt der Neffe des Ermordeten, unaufgefordert vor Poirot sein Alibi schildert. Er sei mit dem jüdischen Ehepaar Dortheimer und deren Tochter Rachel zusammen gewesen. Der zynisch provokante Ausbruch ist durchzogen von antisemitischen Klischees, aber er ist auch sonst böswillig und er wirft ein sehr schlechtes Licht auf den neuen Lord Edgware. Agatha Christie könnte man hier höchstens vorwerfen, dass sie eine für damals wahrscheinlich leider völlig typische Situation schildert und dadurch einen Charakter leider sehr glaubwürdig werden lässt. Dann ist da Sir Montague Corner, der unendlich reiche jüdische Mäzen, der am Abend des Mordes 13 Gäste zu seiner Dinnereinladung hat. 13, weil jemand in letzter Minute abgesagt hat und es gab den Aberglauben, dass der, der als erstes von einem Tisch mit 13 aufsteht, sterben muss. Aus diesen Gründen heißt das Buch übrigens in den Vereinigten Staaten 13 at Dinner. Einer der Gäste ist Jane Wilkinson, die dadurch zum Glück ein Alibi hat. Aber das alles nur nebenbei, denn ich wollte ja auf Sir Montague Corner hinaus. Bei dem stellt Hastings sofort klar, dass er deutlich als Jude zu erkennen sei. Und das liegt nicht nur am Aussehen, sondern auch an seinem Reichtum und an seiner Kunstsinnigkeit. Das ist übrigens eine Eigenart von Agatha Christie. Menschen jüdischen Glaubens sind bei ihr nicht nur, eigentlich meistens in finanziellen Dingen sehr geschickt, sondern sie sind künstlerisch tätig und mit ihrem Geld unterstützen sie oft junge KünstlerInnen. Zu einer für mich interessanten Pointe dieser Sichtweise komme ich gleich. Hier zunächst der Hinweis, dass die kurzen Auftritte Sir Montagues nach dieser Eingangscharakterisierung völlig klischeefrei sind. Er wird als höchst sympathischer, freundlicher Mensch geschildert, dessen Haus ein friedlicher, kunstliebender und fröhlicher Hafen in unruhiger Zeit ist. Viel komplexer liegt die Sache bei der Schauspielerin Carlotta Adams. Zunächst mal wüssten wir gar nichts über ihren jüdischen Glauben, wenn wir die ersten Abschnitte über sie übersprengen. Also in dem Hörspiel, was ich erwähnt hatte, wird an keiner Stelle erwähnt, dass sie Jüdin ist, und das spielt dann überhaupt gar keine Rolle, es ändert nichts. Auch Hastings hat von ihrer Religionszugehörigkeit jetzt im Buch mal keine Ahnung, aber als Poirot ihn darauf hinweist, bemerkt er plötzlich faint tracings of Semitic ancestry. Also schwache Spuren von semitischen Vorfahren. Poirot merkt an, dass es eine gute Voraussetzung für Erfolg sei, das Streben nach Geld habe aber auch seine gefährlichen Seiten. Carlotta wird dann auch, das sagte ich bereits, das zweite Mordopfer sein, und es ist zunächst offen, ob daran ihre Sehnsucht nach Reichtum schuld ist. Wie gesagt, das ist die einzige Szene, in der das überhaupt erwähnt wird, dass sie Jüdin ist. Das kann man weglassen. Ich habe ja die Faksimile-Ausgabe der Original, der DS-Ausgabe, und weiß deshalb nicht, ob das vielleicht nicht tatsächlich in modernen Ausgaben einfach weggelassen wird. Das kann man ja ohne Probleme machen. Aber hier in der Ausgabe, die ich da habe, ist es drin, und es ist ja auch nicht unwichtig, wenn man darüber spricht, wie jetzt Agatha Christie zum Judentum steht. Also, wie gesagt, sie führt hier bekannte Klischees an, die führen nicht zu einer Abwertung, aber sie hauen eben in die bekannte Kerbe. Agatha Christie wäre nie auf die Idee gekommen, Juden deshalb abzuwerten oder gar zu verfolgen. Aber sie transportiert die Klischees weiter, und sie verfestigt die Ansicht, die wahrscheinlich auch die ihre ist, dass die Juden eine Ethnie, eine Rasse seien. Zugegeben, sie spielt mit Klischees bei allen Nationalitäten, inklusive ihrer eigenen. Ich hatte das ja vorhin erwähnt bei den Klischees über die Vereinigten Staaten. Aber beim Judentum ist das ein gefährliches Spiel, was ihr wahrscheinlich nicht klar gewesen ist oder vielleicht erst eben mit 1933 oder nach 1933, und nach Meinung aller Kritiker nehmen dann diese antisemitischen Klischees auch deutlich ab bei ihr. Ich muss allerdings auch hinzufügen, dass Carlotta Adams als Person sehr differenziert gezeichnet ist und dass nach dieser ersten Szene ihre Religionszugehörigkeit weder offen noch versteckt irgendeine Rolle spielt. Die Szene, in der Poirot entdeckt, dass sie tot ist und in der er sich zunächst schwere Vorwürfe macht, die ist sehr berührend. In Carlotta Adams lernen wir eine junge, einfühlsame, pragmatische Frau kennen, den Kopf am richtigen Platz, wie es an einer Stelle gesagt wird, die aus Amerika nach England kommt, um dort ihr Glück zu machen, die ihre zu Hause gebliebene Schwester sehr liebt, die rauschende Erfolge feiert und doch keinerlei Starallüren hat. Welch ein Kontrast zu Jane Wilkinson. Carlotta Adams ist nicht nur die bessere Schauspielerin von beiden, sondern auch bei weitem der bessere Mensch. Und sie wird auch von allen Personen, die sich über ihren Charakter äußern, als zwar introvertiert und zurückgehaltend, aber als sehr einfühlsam geschildert. Und sie schafft es sogar, die zynische Schale von Ronald Marsh zu knacken, dem sie das Gefühl gibt, ein wertvoller Mensch zu sein. Sie ist kein Einzelfall, was die Schilderung von Jüdinnen und Juden bei Agatha Christie betrifft, und aufs Ganze gesehen kann ein ahnungsloser Leser bei Agatha Christie den Eindruck gewinnen, dass Menschen jüdischen Glaubens eine höchst sympathische und für die Gesellschaft wichtige Gruppe von Menschen sind. Gut, Carlotta Adams hat eine tiefe Sehnsucht danach, reich zu werden. Auch, na gut, einer der Gründe dafür ist, dass sie ihre Schwester nach England holen will, aber trotzdem, es ist für sie wichtig, Geld zu haben. Und sie wird von ihrer besten Freundin als begabte Geschäftsfrau geschildert. Wir Leserinnen und Leser werden uns dann an dieser Stelle erinnern, dass Poirot das ein einziges Mal mit dem jüdischen Glauben verbunden hat und es vielleicht dann auch bei den späteren Erwähnungen damit verbinden. Allerdings ist mir aufgefallen, dass Carlotta Adams mit der Sehnsucht nach Reichtum, mit ihrer Geschäftstüchtigkeit und auch mit ihrer künstlerischen Ader eigentlich eine ganz große Ähnlichkeit mit Agatha Christie hat. Der selbst sehr wichtig war, gut finanziell gestellt zu sein, die eine große Angst vor der Armut hatte, was sie als Armut verstand, und die, bei der es sich schon lohnen musste, wenn sie irgendeinen Auftrag annahm, die sehr geschäftstüchtig war und eine ganz große Affinität auch zur Kunst hatte. Also wenn man so will, stellt sich Agatha Christie selbst in die Reihe der Jüdinnen und Juden, die sie schildert. Ob das jetzt irgendwie beabsichtigt war, weiß ich nicht. Aber es ist, finde ich, eine interessante Beobachtung. Je länger ich mich mit dem Thema Antisemitismus und Agatha Christie beschäftige, desto mehr komme ich zu dem Eindruck, dass da gelegentlich sehr übertrieben wird. Agatha Christie ist eine genaue Beobachterin ihrer Zeit, in der Menschen jüdischen Glaubens selbstverständlich zum Leben, vor allem zum kulturellen und finanziellen Leben in London, in England dazugehörten. Natürlich ist auch das schon eine Einengung, die Einengung auf den finanziellen und künstlerischen Bereich, aber sie beobachtet eben nicht nur ihre Zeit, sondern tut das auch in den Kategorien ihrer Zeit. Und danach sind Menschen jüdischen Glaubens Finanzgenies und dadurch häufig sehr reich. Sie sind im kulturellen Bereich sehr aktiv, indem sie Kunst ausüben und fördern. Und so zumindest die landläufige Meinung. Sie lassen sich an ihrem Aussehen erkennen und das ist zugegebenermaßen ein fataler Punkt und er geht von einem falschen Verständnis vom Judentum aus. Agatha Christie kritisiert das Bild und die Kategorien ihrer Zeit nicht. Das kann man ihr vorwerfen, aber es ist in anderen Bereichen auch nicht ihre Art. Auf der anderen Seite, das sagte ich ja schon, finden sich in ihrem Werk nur sehr wenige. Mir fällt auf Anhieb wirklich niemand ein, unsympathische Menschen jüdischen Glaubens. In der Regel sind es sehr differenziert geschilderte Charaktere, wie eben hier Carlotta Adams, sodass das Etikett Jüdin oder Jude sehr schnell ganz zurücktritt. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt habe ich es einfach mal hier länger erwähnt. Vielleicht mache ich nochmal eine extra Folge darüber, aber ansonsten werde ich da jetzt nicht näher darauf eingehen, es sei denn, es ist ein wirklich drastischer Fall. Aber ich habe ja zumindest von vielen Menschen, die sich gut mit Agatha Christie auskennen, die Zusicherung, dass das in der Folge auch weniger werden wird. In diesem Roman geschehen drei Morde. Den dritten lasse ich hier weg. Er kommt relativ spät und Einzelheiten über ihn könnten Spoiler sein. Lord Edgware wird erstochen. Daran gibt es keinen Zweifel, auch wenn die Mordwaffe zunächst nicht gefunden wird. Diese Mordwaffe ist übrigens eine besondere, die illustriert, was mal jemand Domestizierung der Morde durch Agatha Christie genannt hat. Es wird oft das genommen, was eben zur Hand ist. Der zweite Mord wird erst als Unfall eingruppiert, wenn auch nicht von Poirot. Er geschieht durch das Schlafmittel Veronal, also Veronal. Man hätte es damals vielleicht gar nicht als Gift bezeichnet oder zumindest nicht nur. Veronal war ein beliebtes Schlafmittel, sehr in Mode, wurde vielfältig in der Medizin angewendet und das ist auch heute noch so in der Chirurgie oder bei der Behandlung von Epilepsie. Ich beziehe mich im Folgenden auf das hervorragende Buch A is for Arsenic von Catherine Hagab. Hagab ist Chemikerin und sie geht in diesem Buch die Gifte durch, die Agatha Christie in ihren Büchern oder Kurzgeschichten verwendet. Sie liefert dabei manchmal abgelegene Fun Facts, so dass Veronal zu den Barbituraten gehört, erstmals entdeckt von Adolf von Bayer am Barbaratag 1864. Und sie geht dann auf die Frage ein, ob der Name daherkommt, also Barbiturate vom Barbaratag, oder ob er eher daherkommt, dass Adolf von Bayer zu dieser Zeit in eine Barbara sehr verliebt gewesen ist. Hagab liefert aber auch solides chemisches Grundlagenwissen zu den Giften, also wie sie funktionieren, inklusive Molekülstrukturen. Und sie gibt dann eine Einschätzung der Darstellung durch Agatha Christie. Die ist hier, wie in den meisten Fällen, auch sehr akkurat. Der Tod tritt erst nach einer Weile ein, die Ermordete wird immer müder, bis sie sich hinlegt und nicht mehr aufsteht. Das ist genau das, was bei einem Tod durch Veronal passiert. Auch die Einschätzung des Doktors, dass Veronal ein tricky stuff ist, weil sich ganz schwer einschätzen lässt, wie er wirkt und wann eine fatale Dosis erreicht ist. Sie erzählt auch, dass Veronal tatsächlich auch im realen Leben als Mordmittel benutzt wurde, allerdings erst knapp 2 Jahrzehnte nach dem Erscheinen von Lord Edgware. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es tatsächlich eben so ein tricky stuff ist und es sich schwer einschätzen lässt, wie es wirkt und manchmal gibt man dann eine hohe Dosis und es passiert fast nichts und auf der anderen Seite kann manchmal schon eine kleine Dosis fatal sein und das kommt eben oder führt eben dazu, dass die Grenze zwischen Selbstmord und Unfall eben so unscharf ist. Barbiturate hatten auch es gab nicht nur Veronal, sie waren auch in anderen Formen beliebt und zum Beispiel starben Judy Garland, Marilyn Monroe und Jimi Hendrix an Barbituraten und auch hier ist noch vieles ungeklärt. Wie gesagt, die Dosierung war bei Veronal sehr schwierig. Bei häufigem Gebrauch kann es sowohl zur Sucht als auch zur Gewöhnung kommen. Die Dosis muss dann immer höher werden, um schlafen zu können. Und so wird dann häufig unabsichtlich aus dem Nachtschlaf ein endgültiger Schlaf. Auch in Lord Edgware Dies. Bevor korrekt auf den Mord geschlossen wird, geht die Polizei von einem Unfall aus, weil angenommen wird, dass Carlotta Adams eine Gewohnheitsuserin ist. Es gab auch Fälle, in denen Veronal dadurch fatal wurde, dass es als Gegenmittel gegen die Nebenwirkung von Kokain gebraucht wurde. Und natürlich ging die Polizei damals oder gingen viele Menschen damals davon aus, dass, naja, der Drogenmissbrauch, egal Veronal, Kokain oder was auch immer, im SchauspielerInnen-Milieu doch gang und gäbe sei, und man vernachlässigte völlig, dass eben Carlotta Adams da sehr untypisch oder auf jeden Fall anders sei. Bei Agatha Christie spielt Veronal übrigens viermal eine Rolle, zweimal ist es Mord, zweimal Selbstmord. Ich hatte schon an mehreren Stellen die Polizei erwähnt, die Polizei tritt hier eigentlich nur in der Gestalt von Inspektor James Jimmy Chapp auf. Chapp ermittelt mit Leidenschaft, Elan und leider auch mit Kurzsichtigkeit. Aber wie immer ist er sich nicht zu schade, um bei Poirot Hilfe zu suchen, und das ist dann seine Rettung. Und auf der anderen Seite ist es auch die Rettung von Poirot, denn Chapp übernimmt dann Ermittlungen, für die Poirot keine Zeit, keine Möglichkeit oder vielleicht auch einfach gar keine Lust hat. Chapp misstraut den Schlüssen von Poirot, versteht nicht, warum der sich denn immer noch nicht mit dem Offensichtlichen zufrieden gibt, hat aber dann auch tatsächlich keine Probleme damit, einen Fehler zuzugeben. James Chapp, Inspektor, später Chief Inspector Chapp, ist irgendwie eine meiner Lieblingsfiguren bei Agatha Christie, weil er in seiner poltrigen, geradlinigen Art ungeheuer sympathisch ist. Hastings wiederum beschreibt Chapp manchmal so beißend, dass man fast eine Art Eifersucht bei ihm vermuten könnte. Aber das alles ändert nichts daran, dass die drei, Poirot, Hastings und Chapp, ein eingespieltes und effizientes Team sind, wenn sie zusammenarbeiten. Noch zwei kleine Hintergrundinfos. Chapp erwähnt an einer Stelle den Canning Case, in dem es eine ähnliche Zwickmühle gegeben habe wie hier mit Jane Wilkinson, die ja zu einem gewissen Zeitpunkt der Ermittlung offenbar an zwei Orten gleichzeitig gewesen sein muss. Der Canning Case ist ein wahrer Kriminalfall aus dem 18. Jahrhundert, der, obwohl es nur um Kidnapping ging, für so viel Wirbel sorgte, dass er noch fast zwei Jahrhunderte später im kulturellen Gedächtnis Englands fest verwurzelt war. Das Dienstmädchen Elizabeth Canning verschwindet am Neujahrstag 1753 für fast einen Monat, taucht dann völlig verwahrlost wieder auf und behauptet, auf einem Heuboden gefangen gewesen zu sein. Aufgrund ihrer Aussagen wird ein entsprechendes Haus mit einem entsprechenden Heuboden identifiziert und etliche Kidnapper, eine davon Mary Squires, werden festgenommen. Allerdings gibt es ebenso starke Hinweise, dass Mary Squires am entsprechenden Tag oder zu der Zeit ganz woanders gewesen sei. Es entspannt sich eine erbitterte öffentliche Debatte, die zum Teil in Gewalt ausartet, mehrere Prozesse mit sich bringt, einige Karrieren zerstört und letztlich zu keiner Lösung führt. Eine große Rolle bei diesem Fall spielt auch das Frauenbild des 18. Jahrhunderts, in dem Elizabeth Canning eben wahlweise als völlig verrohte, amoralische Gestalt gezeichnet wird oder als die verfolgte Unschuld, der man droht, sie in Prostitution zu bringen. Und es spielt natürlich auch eine Rolle, welchen Stand die Zeuginnen und Zeugen haben, also ob das so eher Kleinkriminelle oder zumindest Verdächtige sind, wie bei Mary Squires, oder ob das gut situierte Bürgerinnen und Bürger sind. Chapp bezieht sich, wie gesagt, darauf, dass Jane Wilkinson von jeweils verlässlichen Zeugen an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig gesehen wurde, wie Mary Squire. Naja, und er ist dann selbst auch wieder Kind seiner Zeit, indem er Mary Squires als Gypsy, als Zigeuner, als Zigeunerin bezeichnet, deren schreckliches Gesicht ja nicht zu verwechseln gewesen sei. Auch das einer der Aspekte, die wahrscheinlich heute aus manchen Ausgaben herausgetilgt werden, die auch zu Diskussionen führen könnten über Rassismus bei Agatha Christie, aber letztlich nur das wiedergeben, wie damals eben gesprochen wurde. Und zum Schluss noch eine kleine Schusseligkeit von Agatha Christie. Kurz vor Ende des Romans verlässt Poirot eine Lunchgesellschaft früher, weil er sich um die Angelegenheit mit den Schuhen des Botschafters, die Ambassador's Boots, kümmern muss. Er löst diesen Fall, und diesen Fall gibt es tatsächlich im Werk von Agatha Christie, in der gleichnamigen Kurzgeschichte von 1924. Er wird dort aber nicht von Hercule Poirot gelöst, sondern von Tommy und Tuppence Beresford. Siehe Folge 39. So, dann damit zum Fazit. Lord Edgware Dies ist ein ganz starker Roman mit differenzierten Charakteren, einem genialen Mordplan, einem zweifelnden, ebenso wie hartnäckigen Poirot und der klassischen Auflösungsszene am Schluss. Aber hier zeigt sich noch einmal Hercule Poirots etwas schräger Sinn für Humor. Der Roman gewinnt sehr durch die ebenso tiefe wie erschreckende Schilderung eines grausamen Mannes, der zwei Menschen fürs Leben beschädigt und dessen Tod nicht überraschend kommt, für einige sogar zur Befreiung wird. Diese Ecken und Kanten können allerdings beim ersten Lesen leicht übersehen werden, überspielt von der Brillanz des Plots. Also zusammengefasst eine unbedingte Leseempfehlung. Auch wenn das jetzt wieder eine sehr lange Folge war, in der nächsten wird es auch um Lord Edgware Dies gehen. Es wird wieder eine Spoiler-Folge sein und ich probiere hier mal was aus, was ich Cluefinder-Folge nenne. Cluefinder gab es in einigen Büchern aus der goldenen Ära der Detektivgeschichten. Und zwar ist eine Auflistung ganz hinten in den Büchern, also nach der letzten Seite. Dort wurden die Indizien von den Autorinnen und Autoren so platziert, mit Kapiteln und Seitenzahl, dass die Lesenden nachsehen konnten, was sie auf die richtige Spur gebracht hätte, wenn sie es nicht übersehen hätten. Das war also die große Zeit des Puzzles, des Kriminalrätsels, des Wettstreits zwischen Autorin und Leser. Und sowas will ich auch versuchen mit meiner nächsten Folge, in der ich dann den Roman von vorne bis hinten durchgehe und auf die wichtigsten Indizien hinweise. Ich gestehe ja, dass ich selbst grundsätzlich beim ersten Lesen über diese Indizien hinweglese, wenn sie nicht ganz plakativ sind, weil ich auch gar nicht den Ehrgeiz habe, vor Poirot auf die Lösung zu kommen. Und mir ist es dann lieber, wenn ich am Schluss völlig erstaunt und überrascht bin, welches Kaninchen Poirot dann wieder aus seinem Zylinder zieht. Aber wie gesagt, die nächste Folge dann eine Cluefinder-Folge, was auch immer das wird. Ich bin gespannt. Für heute danke fürs Zuhören und vor allem danke für die Geduld in dieser langen Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute.